Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kultur, der Podcast. Heute mit der Untergang der MS Estonia. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Da sind wir wieder nach einer etwas längeren Pausierung mal wieder, was durch Arbeit einfach unterbrochen wird. Scheiß Arbeit. Aber nun sind wir wieder beim Podcasten. Mein Name ist Markus Koslinski und mir gegenüber das Yin zu meinem Yang, Dirk Fenske. Hallo Dirk. Ach,
das ist viel zu viel der Ehre. Hallo Markus, hallo Publikum. Ich muss gleich eins mal vorweg schicken. Ich glaube, du hast das schon eigentlich oft gemacht im Intro, ja? Du hast das auch so schön betont diesmal. Diesmal war es wirklich direkt drin. Heute mit der Untergang der Estonia. Und man ist so versucht zu sagen, und natürlich mit der Maus und dem Elefanten.
Ich weiß, dass du das gerne anfügen würdest, aber deshalb drehe ich dich ja immer weg in dem Intro. Aber
jetzt habe ich es doch durchgedrückt.
Siehst du, du hast es doch noch erwähnt. Nichtsdestotrotz wollen wir heute einsteigen, und zwar, wie gesagt, in die Folge der Untergang der MS Estonia, einem Fall, der viele Verluste hatte. Ja, erstmal zur Folge, kommen wir erstmal zu dem etwas statistischen Teil. Es sind 21 Kapitel, 1 Stunde 6 Minuten. Das ist die Folge 28 im Zyklus. Und dieser reale Fall, der handelt von der MS Estonia. Ich will mal so ein paar Sachen abhaken. Und zwar, die MS Estonia ist ein Schiff aus dem Baujahr 1980 von der Meyer-Werft in Papenburg. War 157 Meter lang, 24 Meter breit. Also ein ganz schönes Gerät, wenn man da so mal gucken will. Die Passagierzahl waren 2000. Und dieses große Schiff kommt dann in eine Katastrophe, aber dazu kommen wir gleich. Steigen wir einfach wild in die Folge ein. Die Folge beginnt mit, also dies ist das folgende Hörspiel und so weiter. Und dann gibt es einen Umschnitt in die Szene und dann hören wir einen Funkspruch und ein Mayday ist zu hören. Und zur kurzen Erklärung, es gibt immer so Wechsel. Also manchmal in diesem Funkspruch hört man Estonia, Mariella. Und dann kommt von drüben Mariella Estonia und die Stimmen sind sich sehr ähnlich. Im Funkverkehr, im Professionellen ist es so, dass man erst denjenigen nennt, den man ruft und danach seinen eigenen Funknamen. Das heißt, wenn gesagt wird Estonia Mariella, dann kommt das von dem Schiff und ruft die Küstenstation Mariella. Und wenn Mariella Estonia, dann ist es genau umgekehrt, weil dieses hier ist, hat man sich irgendwann gespart und dann macht man nur den angerufenen Part. Kurze Pause und dann sich selber.
Genau. Das ist nebenbei gesagt für viele Leute wie für mich, die da mit der nautischen Funktechnik oder mit dem Funkkodex nicht so ganz vertraut sind, war das erstmal ein bisschen verwirrend. Ich habe es dann recherchiert, weil mir war es tatsächlich zu, ich habe überhaupt nicht verstanden, was die da richtig wollten. Und habe dann mal nachgeschaut und dann danach nochmal gehört und plötzlich ergibt dieses ganze arkane Gefasel nämlich auch Sinn. Also kann ich dem einen oder anderen hier nochmal empfehlen, der das Wissen nicht hatte. Vielleicht hört euch den Funkspruch nochmal an.
Ja, also und man hört ein Mayday, einen Notruf und diese beiden Stationen versuchen sich zu erreichen. Man verhandelt darüber, wie es jetzt weitergeht. Man hört auch ein bisschen die Verzweiflung raus und der eine Funkteil, nämlich der des Schiffes, fragt plötzlich, sprechen Sie Finnisch? Und das ist ein Zeichen darauf, dass es sich nicht um den professionellen Funker handelt, weil die Sprache in der See automatisch oder ganz klar Englisch
wäre.
Und die Gegenseite antwortet aber auch und sagt ja und hilft ihm dann da raus und man versucht, die Position zu ermitteln.
Auch hier ist eine kleine, also man hat den Funkspruch relativ gut umgesetzt im Nachhinein betrachtet.
Genau.
Ja. Aber ob jetzt gewollt, um so eine gewisse Unprofessionalität, weil es eben nicht der Hauptfunker war, ja, ob das vermittelt werden sollte oder ob es ein Regiefehler ist, man spricht von links von euch. Das würde kein Nautiker würde links von euch sagen.
Ja. Genau. Also es geht natürlich auch um die Tatsache, es wäre relativ einfach, wenn jetzt ein Schiff diesen Blackout hat, was er ja sagt. Er sagt ja, wir haben ja einen Blackout an Bord. Das heißt also, die elektrischen Systeme sind heruntergefahren. Die Navigationssoftware ist dann also nicht mehr in Betrieb für damals oder die Navigationsgeräte. Man kann theoretisch, also nur als Vergleich, in einem Zweiten Weltkriegs U-Boot musste der Kommandant alle Wachoffiziere, 3 Stück an der Zahl, und der LI, der leitende Ingenieur, mussten alle navigieren können. Und die konnten auch eine Position anhand von Sternen, anhand von mit dem Sextanten bestimmen, weil damals keine Software oder keine Navigationsgeräte so klar waren. Und das können Seeleute heute auch noch, aber nur Navigatoren. Und die sind dünn gesät an Bord eines Schiffes, meistens nur einer. Und hier scheint man denjenigen nicht gehabt zu haben. Ob die Positionsbestimmung bei schwankender See so einfach sei, auch mal dahingestellt und bei schlechtem Wetter. Aber jedenfalls hatte man den nicht. Und es wäre aber möglich, und das jetzt, bevor wir in die Folge einsteigen zur Erklärung, wäre so ein Fall und man hätte jetzt jemanden, der es nicht mehr bestimmen kann, würde man das Signal triangulieren. Also dann würde man demjenigen sagen, die sollen die Sendeleistung hochdrehen, dann würde man andere Schiffe anrufen, sich die Richtung holen und dann hätte man mit 2 oder 3 Positionen, hätte man einen Ort, wo die ungefähr sind. Also genau. Es gäbe immer eine Möglichkeit, aber das ist jetzt nur so eine Nebeninfo. Man tauscht sich jedenfalls die Positionsdaten aus und dann bricht das Gespräch ab und dann geht die Sache auch in die News.
Richtig. Das heißt, hier kommt jetzt die altbewährte Nachrichtenmeldung, die wir schon kennen. Da müssen wir jetzt gar nicht so weiter tief einsteigen. Also jeder, der sich mit dem Untergang und mit der damaligen Berichterstattung auseinandergesetzt hat, weiß, was jetzt eben kurz gesagt wird. Am 28.09.94 ist also in der Nacht vom 27. auf den 28. ist aufgrund einer schweren Sturmlage der MS Estonia eben in Seenot geraten. Zu den Gründen gehen wir später nochmal ein. Oder auf die Gründe gehen wir später nochmal ein. Genau, und am Morgen des 28. ist sie letztendlich dann gesunken.
Genau. Mit wie vielen Opfern hast du das aufgeschrieben?
Nein, aber ich weiß, dass es nur so rund 50 Überlebende gab. Ne?
964.
Ich habe mir das jetzt tatsächlich nicht rausgeschrieben, ist aber, gehört zu den größten Schiffsunglücken der Historie.
Genau, ja, das ist eigentlich auch, also 964 Menschen waren an Bord, ca. 50 überleben das Ganze. Auch mit Spätfolgen einige. Und man muss sagen, es ist eine Tragödie aus mehreren Gründen. Und nicht nur aus dem Grund, weil es in die schlechte See gerät, sondern auch aus den Nebengründen, die mit dem Schiff zu tun haben. Aber wie du sagst, da kommen wir noch ein bisschen später zu.
Richtig. Nach der Nachrichtenmeldung, der obligatorischen, geht es in den Vorspann. Den kennen wir. Es kommt ein bisschen Musik, es kommt ein bisschen Einstimmung wieder auf die Serie. Und es kommt zum obligatorischen spannungserzeugenden Schlusssatz des Vorspanns. Und das ist dieses Mal: Wie viel Wahrheit kann die Unsterblichkeit vertragen?
Das fand ich auch gut. Und was ich aber auch interessant fand, und jetzt kommen wir in die Einleitung der ganzen Geschichte, jetzt gehen wir ja in die Geschichte rein, diesmal leitet ING ein. Auch ungewöhnlich.
Das Intro?
Ja.
Tatsache,
ja, ja.
Ist diesmal mir nicht aufgefallen.
ING leitet
Sache
ein
an.
Er hat wieder mal Kontakt, er guckt sich mal wieder Georg an, das ist sowieso sein T-Rex-Fernsehen, läuft mal wieder und er guckt sich T-Rex an und sagt, er wirkt müde und abgekämpft und so.
Ach
so, und
er stimmt, sagt ja. Was. Ja, ja, du hast recht. Er ist mal wieder auch in dem wundervollen Studentenwohnheim.
Er ist dahin zurückgekehrt und man spricht mal wieder über die Unordnung.
Ja, ja, das war lange nicht. Nun muss man aber auch sagen, dass Georg schon lange nicht mehr wirklich zu Hause war, gell? Ja. Genau, also wir wissen, beim letzten Mal ist er in die Ostsee gestürzt, in die eiskalte, wurde beschossen. Wie die ganze Sache genau ausgegangen ist, und das haben wir jetzt nicht so richtig rausbekommen.
Aber anscheinend hat er es überlebt, weil er ist ja wieder in seiner Studentenbude. Er schließt auf und er bemerkt sofort, es ist nicht zweimal abgeschlossen.
Es ist nur einmal abgeschlossen. Auch das zeigt, dass Georg immer professioneller wird, immer wachsamer, und wir werden im Laufe der Geschichte jetzt dann doch auch noch einen gewissen weiteren Wandel von Georg erleben.
Ja, interessant, es ist 23.47 Uhr. Es ist das mit 23, aber diesmal kann man keine Quersumme bilden. Es lässt nach.
Da kommt aber am Ende noch was Schönes dazu. Auch das hat nicht direkt was mit der 23 zu tun, da komme ich später drauf. Das ist so mein kleines unnützes Wissen, was am Ende noch daherkommt.
Also jedenfalls geht Georg in seine Studentenbude und dann guckt er und es meldet sich eine Stimme und Kim ist im Schrank. Also ich weiß nicht, im ersten Moment war ich ein bisschen irritiert, warum Kim im Schrank ist.
Und ich hab im ersten Moment gedacht, oh, bitte lass ihn was anhaben.
Ja, und und ich dachte auch, das wird jetzt ein ganz merkwürdiges, aber ich habe mich dann darüber getröstet, dass es ja ein alterseingeschränktes Hörspiel ist. Und man kommt dann rein und oder Georg kommt dann rein und dann tauschen sich die beiden erstmal aus. Und es waren Leute mit Usis auf seiner Bude. Das ist ja
bei Kim. Kim hat sich also bei Georg versteckt.
Genau. Was ja ein merkwürdiger Plan ist, weil die beiden ja in diesem mittlerweile Verschwörungsagenten-Business zusammen unterwegs sind. Und wenn Kim nicht auf der Bude ist, dann ist ja der Übergang zu Georg seiner Bude also ich halte das nicht für einen sicheren Ort.
Manchmal ist aber auch das beste Versteck direkt vor den Augen der Häscher, nicht wahr?
Ja, ja, ja. Gut, lassen wir das. Auf jeden Fall interessant.
Vielleicht haben sie ja bei Georg auch geguckt, aber im Schrank halt nicht. Also aus irgendeinem Grund muss Kim ja die Tür abgeschlossen haben, die Fenster abgedunkelt haben, das Licht gelöscht und dann auch noch in den Schrank gekrochen sein.
Ja, wie gesagt, das ist eine wilde Story, aber die haben wir auch gemerkt, dass sich die wilden Storys jetzt ein bisschen zuspitzen mit steigender Folgenanzahl. Aber jedenfalls interessant finde ich, dass die beiden sich erst ein bisschen austauschen und dann kommen sie plötzlich in so einen Nerd-Talk über Filme.
Ja, nicht nur. Eine Sache, die noch aufgefallen ist, ist, dass Georg noch bevor er fragt, ob Kim auch wirklich nichts passiert ist, ist gleich die Frage, wo ist der Laptop?
Gut, man muss Reihenfolgen einhalten. Aus seiner Sicht versteht er der Laptop nicht entbehrlich. Kim, ich meine, die beiden haben sich schon mal geprügelt. Wir wissen aus der Kaspar-Hauser-Folge, die beiden hatten schon mal eine Prügelei. Da ist ja, man ist sich auch nicht immer einig. Und bis heute weiß ich nicht, auf welcher Seite Kim wirklich immer steht.
Spannend, oder? Ja. Aber das wird erstmal nicht so viel weiter ausgebaut.
Nee, da werden wir wenig haben.
Genau, zurück zu den Filmen.
Ja, die Filme, die sind jetzt, also da wird über Meg Ryan und Christopher Lambert gesprochen. Ich glaube, da soll man nicht so viel ausführen.
Ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, also Georg hat hier ein bisschen Namensfindungsschwierigkeiten mit den Hauptdarstellern. Kim ist da deutlich versierter.
Ja.
So viel können wir jetzt an der Stelle schon mal sagen.
Witzigerweise, kurzer Side-Talk. Interessanterweise ist eine der Standardbewaffnungen von Außendienst-CIA-Beamten die Uzi. Bis heute, seit den 70er Jahren. Das stimmt sogar. Ich weiß gar nicht, ob das nur gesagt wurde, weil die Uzi halt eine coole Waffe ist oder ob die sich da wirklich drum gekümmert haben.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist ein schöner Side-Fact. Ich hatte das auch mal nachgeguckt. Es ist also insofern korrekt und es avanciert ja auch langsam zu so einem gewissen Markenzeichen von Miles Davison und seinen Männern. Das heißt, wenn wir sehen, da kommt jemand mit der Uzi, dann wissen wir schon ziemlich genau, zu welchem Verein der gehört. Genau. Ja, das wird auch noch konsequent fortgeführt. Ich gehe da später nochmal drauf ein. Ja, gut. Also wir können davon ausgehen, dass die NSA hier Kim ans Leder wollte.
Aber noch was kurz. Ich muss ihn nochmal unterbrechen. Es kommt nämlich noch ein kleines Side-Ding, wo ich denke, aha, Kim erzählt, er hat den Laptop gerettet. Und er hätte versucht, an die Daten ranzukommen. Und da habe ich mich sofort gefragt, warum? Für wen?
Er wollte die bestimmt sichern.
Bestimmt, aber jetzt mal ernsthaft. Er sagt so ganz, er hat versucht, doch an die Daten ranzukommen, hat aber nicht geklappt. Da habe ich echt sofort gedacht, okay, ist interessant.
Also das habe ich tatsächlich eher so ein bisschen als persönliche Neugier gewertet, so weil er natürlich jetzt gucken wollte, was hat Georg daran geschafft, was da plötzlich so wahnsinnig wichtig geworden ist. Und ja.
Georg sieht es genauso, er fragt nicht nach.
Genau.
Also man muss sehen, anscheinend ist da mein Gefühl zu überempfindlich und vielleicht hat er da ein bisschen, er fragt auch gar nicht nach.
Ja, du bist doch schon richtig im Credo, vertraue niemandem, du hast schon eigentlich vollkommen recht.
Ich habe da, hab da Erfahrung und deshalb möchte ich da nicht drüber reden. Jedenfalls unterhalten sich die beiden dann über eine sehr wichtige Sache, nämlich über eine Seekarte, die sie gefunden haben. Und diese Seekarte enthält eine eingezeichnete Route. Und auf dieser Route kommen die beiden darauf, dass sie an einem Punkt endet, wo die MS Estonia untergegangen ist. Also es gibt eine eingezeichnete Route. Und was an der Seekarte besonders pikant ist, sie trägt die Unterschrift unseres Freundes Tron.
Richtig. Und die Route verläuft nach Deutschland.
Was ungewöhnlich ist, weil die Estonia nicht nach Deutschland fuhr.
Es ist ja bis jetzt auch bei den beiden eher nur so eine Vermutung, was das sein könnte. Genau, unten rechts auf der Seekarte ist das Trons werte Unterschrift. Was natürlich ein ganz klarer und eindeutiger Hinweis darauf ist, dass es sich hier um Trons nächste Chiffre handelt, die diesmal behandelt wird. Es folgt daraufhin nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung von Ian, auch nochmal über die Estonia. Und also im Off redet er darüber, dass man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal ist das auch gar nicht so richtig klar. Ist er jetzt im Off oder ist er eigentlich im In-Off? Weil es gibt ja mittlerweile schon mehrere Ebenen. Ne? Also das heißt, der Protagonist handelt, Ian schaut zu und ist noch im Off-Off sozusagen,
ja,
als Erzähler auch noch unterwegs. Das ist manchmal nicht so ganz klar, finde ich aber durchaus interessant gemacht. Ich denke, dass hier auch schon ein bisschen die Idee da war, das so ein bisschen verschwurbelt dann darzustellen.
Ja, finde ich auch sehr gut. Ich habe mir mal angeguckt, also zum Zeitpunkt des Unterganges der Estonia war Tron im Realleben 22 Jahre alt.
Richtig, und noch am Leben, wird von Ian auch gesagt. Genau. Also hier ist schon ein realistischer Zusammenhang denkbar.
Er erzählt auch, dass die Fahrt der MS Estonia sollte von Tallinn in Estland nach Stockholm gehen. Das war die ursprüngliche Fahrtroute. Und die Frage steht auf, warum hat sich Tron überhaupt mit dem Untergang beschäftigt und warum hat er eine Karte, die zur Unglücksstelle führt? Das sind die Kernfragen, die hier aufgemacht werden. Und dann geht es wieder in einen Überschnitt und wieder mal landen wir mit Kim und T-Rex auf der Studentenbude.
Richtig, die beiden unterhalten sich über so diverse Daten und Fakten, die sie über die Estonia zusammengetragen haben. Es fällt auf, dass der Notruf komplett auf Finnisch gehalten wurde. Das haben wir eingangs schon mal besprochen. Das fällt den beiden also auch auf. Es werden Bilder von Überlebenden mit hellen Flecken drauf erwähnt, die wohl angeblich durch Salzwasser angegriffene Filmmaterial zustande gekommen sein sollen. Nun, tja, das wird also schon gleich so ein bisschen in Zweifel gezogen, aber nur ganz kurz behandelt. Ich an der Stelle habe sofort gedacht, naja, ich würde bei Salzwasser eher dunkle Flecken auf Filmmaterial vermuten.
Und ich habe gedacht, wir haben das schon mal gehört.
Haben wir?
Es gab schon mal eine Folge, soweit ich weiß, die schon mal mit so einem Thema zu tun hatte und wo es auch Filmmaterial mit hellen Spots gab.
Also helle Spots kann ich mir durch Salzwasser nicht erklären.
Nein.
Liebe Zuhörer, erhält mich gerne. Ich bin Hobbyfotograf und ich habe auch früher Schwarz-Weiß mal selber entwickelt. Selbstverständlich habe ich die Filme nie ins Meer geworfen und geguckt, was passiert. Aber aus dem Bauch heraus kann ich es mir nicht vorstellen. Es wird wohl eher die fotoreaktiven Zellen auf dem Filmmaterial zerstören und dementsprechend würde dort Dunkles zustande kommen.
Genau. Und um die ganze Sache ein bisschen aufzulockern, bringt T-Rex dann auch eine kleine Lindenberg-Kopie, die ich sehr gut finde im Übrigen, wo er sagt, so, alles klar, auf der Estonia.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Also, die fand ich relativ gut, die fand ich ganz hübsch, ehrlich gesagt. Das war ein netter Einfall, aber wir wissen ja alle, David Nathan ist da begnadet. Da brauchen wir uns nicht unterhalten.
Ich kann mir aber auch einen Haufen lustiger Outtakes vorstellen, nach denen, die sie dann endlich beschlossen haben, okay, wir nehmen das jetzt mit rein.
Ja, also es gibt die Geschichte, dass 8 Passagiere verschwinden. Ne? Nach der Rettung verschwinden 8 Passagiere.
Genau, das greifen die beiden auch wunderbar auf und stellen dabei fest, dass alle dieser 8 Überlebenden, die erst überlebt haben sollen, gerettet wurden und dann später verschwunden sind, dass das alles Besatzungsmitglieder sind. Ja? Also von der Tänzerin bis zum Maschinisten und Lagerarbeiter ist da alles dabei.
Ich fand die Darstellung, also der zweite Kapitän meinetwegen, Tax-Free-Shop, ja, Tänzerin? Also, was war da los? War da so eine Art Kabarett-Vorführung?
Bist du noch nie auf einer Transbaltik-Fähre gefahren?
Nein.
Da ist Highlife?
Okay.
Ich mache das ja jedes Jahr einmal. Nein, Quatsch. Aber vielleicht ist tatsächlich, die Estonia ist für die Zeit dort eine relativ große Fähre gewesen. Und ja, vielleicht, es gibt immer wieder solche Fährüberfahrten. Es ist ja nicht nur sozusagen, dass hier Touristen von A nach B transportiert werden. Also es gibt auch, wenn ich da immer noch recht informiert bin, früher war es jedenfalls so, es gibt solche Kaffeefahrten. Zum Beispiel die Schweden unternehmen solche Kaffeefahrten. Liebe Schweden, nehmt es mir nicht übel, ich weiß nur mal, dass es so ist. Unternehmen gerne Kaffeefahrten nach Deutschland. Mit Kaffee haben die nicht viel zu tun, sondern in erster Linie mit hochprozentigen Spirituosen, die man nämlich in Deutschland wesentlich billiger und wesentlich einfacher einkaufen kann. Und erfahrungsgemäß sind die zumindest auf der gesamten Rückfahrt auch alle zu wie die Haubitzen. Weil was sie in der Tasche nicht mitnehmen können, nehmen sie im Blute mit. Ja. Auf das es lange halten wird, mag. Gut. Und da, ich kann mir schon vorstellen, dass dort dann eben auch Veranstaltungen stattfinden. Die Casinos geben das her auf den Fähren.
Auf jeden Fall. Und man muss sich auch klar machen, wenn man die skandinavischen Alkoholpreise kennt, dann ist einem die Reiseroute auch klar und auch die Verwendung. Also da brauchen wir uns auch nicht unterhalten, das ist klar, dass es so eine Fälle gibt. Was ich interessanter finde, bemerkenswert finde ich, dass bei den Geschädigten eigentlich nur Crewmitglieder betroffen sind. Ja. Also die überlebenden zivilen Menschen nehmen eigentlich nicht so einen Schaden oder verschwinden. Und da die Frage ist, wenn jemand verschwinden lässt, weil es ist ja ein komischer Zufall, wenn 8 Leute verschwinden und die sind alle aus der Crew und die sind alle irgendwie betroffen und Überlebende und so weiter, dann stellt man sich ja automatisch, also in der Kriminalistik, die Frage, wo besteht der Unterschied und wo sind die Gemeinsamkeiten? Und die einzige Gemeinsamkeit ist, dass Crewmitglieder oder die einzige, der Marker ist, Crewmitglieder kommen an andere Orte als zivile Menschen. Zivile Menschen besuchen das Casino, eine Show, ihre Kabine und essen.
Ja.
Kommen aber nie in Bereiche wie Laderäume oder also da, wo etwas stattfinden kann, was man nicht sehen soll, kommt ein Normalmensch nicht hin.
Ja, das ist korrekt.
Dazu?
Ja, also ich denke auch die Tänzerin hätte hier eventuell Zugriff zu Bereichen oder Zutritt zu Bereichen, genau, wo der übliche Passagier eben nicht mit hinkommt. Ja, das ist die ganz eindeutige Gemeinsamkeit. Nun ist das ein sehr interessantes Begeben, was dort beschrieben wird, was auch, soweit ich das recherchieren konnte, ob in der Anzahl und in welchem Umfang und ob es wirklich alles Crewmitglieder waren, das konnte ich ehrlich gesagt nicht herausfinden. Aber Tatsache sind also mehrere Menschen auf der geretteten Liste, auch in den Krankenhäusern, unter Zeugen angekommen, behandelt worden und später nicht mehr aufgetaucht. Nun, ein Schelm, der Böses dabei denkt, aber es gibt natürlich auch leichtere Erklärungen. Ja, hat mit den Papieren, mit den Dokumenten, mit der Arbeitserlaubnis und so weiter. Hat da wirklich alles gestimmt auf der baltischen Fähre? Ich bin da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig. Es könnte also auch eine recht leichte Erklärung geben. Bis auf eine Tatsache. Da ist ein Lagerarbeiter. Der heißt Kalev Vatras oder er hieß Kalev Vatras. Dieser Mann hat existiert. Und die Geschichte, die hier beschrieben wird, die hat auch dokumentiert so stattgefunden. Der wurde gerettet. Er war in der Crew gut bekannt und mindestens 2 Crewmitglieder haben bestätigt, dass er im Krankenhaus lag. Der eine, glaube ich, auch bei ihm im Zimmer. Da bin ich aber nicht so richtig, das habe ich nicht so richtig rausgefunden. In dieser Geschichte wird es dann so sein. Und der verschwand dann plötzlich und tauchte ein paar Tage später bäuchlings am Ufer der Ostsee wieder auf. Er wurde also tot angespült mit schweren Verletzungen im Hals- und Kopfbereich, die auf schwere Misshandlungen bis zum Tode schließen lassen könnten.
Und weil es viele Zweifel an diesen ganzen Darstellungen gibt, kurzer Hinweis von mir, schaut bitte in unsere Shownotes. Da gibt es einen Artikel und wir sind zwar ein Verschwörungspodcast, aber an einigen Stellen wollen wir natürlich auch ein bisschen seriös bleiben. Und dieser Bericht, den ich da verlinke, der ist vom NDR. Und dieser Bericht befasst sich mit ein paar Zweifeln oder ein paar Aufhängern, warum dieses Unglück bis heute die Verschwörungstheorien in Gang hält und warum man bis heute Zweifel an den Darstellungen hat. Und das ist relativ gut geschrieben und da kommen auch ein paar interessante Facts. Also nur Hinweis, schaut mal in unsere Shownotes.
Im Allgemeinen muss ich hier an dieser Stelle auch sagen, dass wir uns jetzt nicht unbedingt mit dem Thema befassen, warum gibt es hier so viele Verschwörungstheorien. Wer das nochmal genauer nachhören möchte, möchte sich bitte die Titanic-Folge anhören. Da kann ich mich erinnern, habe ich ein ganz klares Statement zugefasst, wo große Katastrophen, da auch immer viele Zweifler.
Ja.
Das ist einfach durch die Medienpräsenz und durch das, was recherchiert wird, ist es eben so. Wir können hier nur Fakten und Überlegungen betrachten.
Nichtsdestotrotz, in der Geschichte weiter sehen T-Rex und Kim, wie wir alten Kriminalisten sagen, diese Geschichte um die verschwundenen Crewmitglieder als den besten Aufhänger. Also sie fangen an, auch das als erste Spur zu nehmen, um da weiter dran zu arbeiten.
Genau, es wird nochmal ganz kurz auch auf Theorien eingegangen. Warum könnte die Estonia gesunken sein? Was könnte dahinter gesteckt haben? Es gibt die relativ, meines Erachtens sogar im Wikipedia-Artikel niedergeschriebenen Waffenschmuggeltheorie. Es ist ja von mehreren offiziellen Seiten auch immer wieder bestätigt und hinterher auch wieder dementiert worden, dass militärisches Material mit diesen zivilen Fähren transportiert wurde. Es gibt auch definitiv Unstimmigkeiten in der Ladeliste der Estonia. Das hat man ermittelt. Es sind wohl noch zwei LKWs kurz vor Ablegen auf die Fähre geschleust worden. Ja, man weiß es nun nicht so richtig ganz genau, ob die nicht ganz voll war, ob man noch zwei mit draufgenommen hat. Ich möchte bezweifeln. Wie gesagt, also ich fahre öfter mit den Ostseefähren in den Urlaub. Deswegen nimmt mich das Thema tatsächlich auch ein bisschen mit, weil tatsächlich seit der Estonia, ich habe immer wieder so ein leicht mulmiges Gefühl dabei, bei diesen Riesenkästen darüber zu fahren. Ich mache es halt trotzdem. Aber wenn ich mir die gesamte Organisation da so anschaue, ja, das ist schon straff durchgezogen. Aber ob da immer die Ladelisten stimmen oder ob da nicht doch nochmal schnell einer mit raufgenommen wird, weil ein anderer nicht gekommen ist oder so, der dann nachgezogen wird, weil noch Platz war, ich weiß nicht.
Man muss sich klar sein, das ist offene See. Und somit auch ein kleiner rechtsfreier Raum. Also in dem Moment, die Rechte gelten in der 30-Meilen-Zone und in der 3-Meilen-Zone und in den Häfen. Aber da draußen auf dem Wasser ist erstmal relativ viel. Es ist offene See, wovon wir hier bei der Estonia sprechen. Das wird auch nochmal ein Thema. Und dementsprechend ist es ein bisschen rechtsfreier Raum. Und natürlich muss man sich über den Unglückszeitraum auch klar sein. Es ist eine Zeit kurz nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, kurz nach dem Zusammenbruch des russischen der UdSSR. Und immer wenn so etwas zusammenbricht, dann gibt es Verschiebungen im Machtgefüge und dann werden Sachen verlagert und dann sind Fähren und Schiffe, also aus Zöllner Sicht kann ich sagen, Schiffe sind die beste Versteckmöglichkeit. Nirgendwo existieren so viele Nischen, Orte, Kammern, Türen, Ladebereiche, Bilgen, wo man Sachen drin verstecken kann, wie auf einem Schiff.
Richtig, wenn ein Zollteam tatsächlich eine dieser gigantischen Fähren filzen, komplett filzen möchte, dann ist das eine Aufgabe von mehreren Tagen. Das schafft man, also, das ist nicht denkbar.
Gut. Du kannst auch nur mit sehr, sehr geschultem Personal ran, weil du musst schon Lücken kennen, du musst schon wissen, wo du was aufmachen kannst. Das geht nicht so einfach. Kommen wir in die Handlung weiter.
Richtig, also, wir wollen ein bisschen fortschreiten, Entschuldige.
Genau, du hattest jetzt schon ein wenig vorgegriffen gerade. Also sie befragen dann Silver Linde und kommen dann auf den Punkt, den du gerade sagtest, dass er mit Karl Watras zusammen war, dass dieser plötzlich aus dem Krankenhaus entfernt wurde und dass er dann am Ufer der Ostsee aufgefunden wird. Das mal so als kurze.
Ja, ganz kurz, also hier müssen wir noch eine Sache erwähnen, denn sie ermittelten diesen Zeugen, den Markus gerade schon genannt hat, und finden auch relativ schnell raus, dass der zurzeit wegen Drogenschmuggel in Finnland im Knast sitzt. Kurzerhand fliegt man also nach Helsinki und besucht ihn im Knast. Hier werden natürlich wieder gute Hintergrundkontakte deutlich, ja, die werden nicht benannt, aber ich weiß nicht. Also,
mal so eben in den Knast
reinkommen? Also ich hätte da auch einige Fragen. Ob ich den jetzt einfach mal problemlos in Helsinki besuchen könnte, innerhalb so einem kurzen Zeitfenster von 24 Stunden?
Doch, du kannst schon jemanden im Gefängnis besuchen. Die Frage ist, ob der einfach mit dir sprechen würde. Also wenn du als wildfremder Mensch da stehst, jetzt haben Gefängnisinsassen vielleicht auch viel Zeit und viel Langeweile, aber wenn du als wildfremder Mensch stehst und sagst, ich würde gerne mit ihnen sprechen, ob der das überhaupt macht?
Tja, wer weiß das.
Egal, auf jeden Fall machen sie einen guten Move, wie ich finde.
Hat nicht mal Zigaretten dabei für ihn, ne?
Das nicht mal, aber das ist auch eine scheiß Idee, weil man nicht mal Tauschware im Knast mitbringt. Aber die Geschichte ist so, sie machen jetzt etwas, was sehr schlau ist, nämlich sie begeben sich selber auf See und machen eine Schiffsfahrt und kommen natürlich dadurch, weil derjenige ihnen den Tipp gibt und sagt, ja, die Route führt da immer noch dran vorbei und ihr werdet sehen, wenn ihr an der Unglücksstelle vorbeikommt. Und woran sehen sie, dass sie an der Unglücksstelle sind? Es ist großer Schiffsverkehr über der Unglücksstelle.
Richtig, viele Positionslichter, die beiden stehen an Deck, beobachten das, unterhalten sich darüber und fragen dann kurzerhand einfach mal einen Steward, der da rumschleicht, nach den Begebenheiten. Der erzählt ihnen eine ganze Menge, also der ist erstmal, guckt er sich ganz wild um, wer ihnen vielleicht zuhören könnte und dann fängt er aber ein bisschen an, aus dem Nebenkästchen zu plaudern. Angeblich sei es wohl die Küstenwache, die Totenruhe sichern wolle. Das wird von den beiden relativ fix abgetan und auch sehr realistisch abgetan, wenn man sich überlegt, wie viele Tote auf des Meeresgrunde liegen, alleine jetzt sagen wir mal im neuzeitlichen Zeitalter vom 20. und 21. Jahrhundert. Und mal überlegt, wie viele Küstenwachboote wohl unterwegs sind, um deren Totenruhe zu schützen, dann ist das natürlich eine äußerst skurrile Behauptung.
Also jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du über jedem Wrack die Marine parkst, ja,
wäre der Fährverkehr eigentlich gar nicht mehr möglich.
Dann könntest du von Flensburg nach Island rübergehen, ohne nasse Füße zu bekommen. Ja,
wäre aber eine interessante Idee.
Ja, also jetzt mal ernsthaft. Also das ist sowieso so ein Ding, das Ding mit der Totenruhe. Was ich aber viel interessanter finde, ist, er erwähnt etwas, was es gab, nämlich den Plan, und den gab es wirklich, den Plan, die Estonia in Beton einzugießen. Und das hat man irgendwann verworfen, relativ schnell. Aber
zumal man den Auftrag vergeben hatte, ohne eine offizielle Erlaubnis dafür zu haben.
Na, nicht nur, und das auch. Und aber das Ding ist ganz einfach, was wurde schon mal in Beton eingegossen? Wir brauchen ja nicht weit zu greifen. Es gibt etwas, was bis heute in Beton eingegossen ist, nämlich der Reaktorkern von Tschernobyl. Genau. Und der wird bis heute, weil das ja auch zerbröselt durch die Arbeit der Gammastrahlung, wird ja bis heute immer wieder erneuert und so weiter. Also dementsprechend, wir kommen jetzt schon in die richtige Richtung, nämlich etwas in Beton einzugießen, hat seinen Sinn. Und zu sagen, zur Erhaltung der Totenruhe, halte ich
die Betondecke auch denkbar ungeeignet.
Finde ich auch etwas unfeierlich, ehrlich gesagt. Und bis darauf, dass ja die Toten, die jetzt so sind, schon lange nicht mehr da sein werden, wüsste ich nicht, was man da eingießen sollte. Auf jeden Fall kommt man auf diese Idee und man unterhält sich. Und
Georg schaltet sein Handy ein.
Genau.
Mach du weiter. Und hat den cleveren Gedanken, einfach mal zur Recherche und zur Informationsbeschaffung den lieben Kai Siegmann, den schmierigen Reporter, anzurufen. Den haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gehört.
Im Übrigen eine meiner Lieblingsfiguren in dem ganzen Thema.
Ja, das
mag er, diesen schmierigen
Journalist. Ja, unbedingt. Er wird auch so schön schmierig gesprochen. Also viel großes Kompliment an den Sprecher. Ja. Kai geht aber nicht ans Telefon. Georg legt wieder auf und prompt klingelt das Handy. Also was für ein Zufall. Und der finnische Knasti ruft ihn an, weil dem hatte Georg seine Telefonnummer hinterlassen und sagt, Mensch, ich habe das schon x-mal probiert, aber ihr hattet offensichtlich das Handy aus und jetzt erreiche ich dich endlich. Also da muss man sich natürlich wieder fragen, Mann, der hat Telefonzeit da. Oder er hat ein Handy im Knast, wie auch immer.
Das ist auch geil. Das haben wir auch gefragt, wie kann der so punktuell da, kann der den ganzen Tag da am Münzfernsprecher stehen oder was ist mit dem Mann?
Vielleicht ist es aber auch einfach der dritte Versuch und er hat einfach Glück gehabt. Auf jeden Fall möchte er den beiden mitteilen, dass sie Spuren hinterlassen haben, die andere gerade lesen. Ja, da sind also ein paar Leute, er beschreibt das mit Pistolenholz dann unter der Jacke oder unterm Arm. So, ihr wisst schon, was ich meine. Zwei große, brutale Schlägertypen und die sind euch auf der Spur, die haben sich erkundigt und wenn ihr also ankommt, dann werdet ihr mit Sicherheit dort erwartet werden.
Genau, und nichtsdestotrotz, die beiden überlegen sich, wie sie irgendwie dieser Sache entgehen und verstecken sich auf einem LKW.
Schaffen es aber nicht mehr, die Pläne richtig festzumachen.
Ja, das ist ja immer so.
Das ist aber eine geile Kausalkette, die jetzt hier gleich stattfindet. Deswegen finde ich es wichtig.
Ja, also sie schaffen es nicht, die Plane zu schließen und dementsprechend kommt dieser LKW in eine Kontrolle wegen Auffälligkeit.
Sie sehen vorher aber auch noch, wie draußen lauter blaue Opels mit komischen Typen parken und sagen, aha, das ist doch bestimmt die NSA. So.
Also warum die NSA jetzt ausgerechnet Opel fährt?
Da sind sie in den früheren Folgen schon mal drauf eingegangen. Ja, da bitte ich dich nochmal für Recherche. Opel. Ja, genau deswegen doch, dass es so unauffällig ist. Ist schwarzer Mercedes, komm schon. Am besten noch mit goldenen Felgen.
Aber Opel, so schlecht kann es der NSA da aber nicht gehen, um Miles Davis.
Dass der Opel fahren müssen. Also ich muss jetzt wirklich mal kurz eine Bresche schlagen. Der Opel war ein hervorragendes Auto. Und er ist weit unter Preis verkauft worden. Opel. Nur deswegen ist Opel kaputt gegangen. Ich verweise hier auf die entsprechenden einschlägigen Folgen vom Autopapst, der den Opel auseinandergebaut hat. Und zwar sowohl den zweiten Omega als auch den letzten Insignia und zu dem Schluss gekommen ist, er versteht nicht, wie ein solches Qualitätsfahrzeug zu diesem Preis gebaut werden konnte. Und obendrein ist es doch genau das, was die NSA will. Den Markus, der steht so, ein Opel, na, was soll denn da schon drin sitzen? Ja, die NSA. Ja, und blau sind die natürlich auch.
Natürlich.
Scheiß der Hund drauf. Also ja,
das ist also ein bisschen geil, aber.
Sie können ja schlecht mit den Uzis im Hafen stehen. Also musste man ihnen ja irgendein Fähnchen verleihen, was sie nach NSA-Sichen liegt.
Ach, das so quasi das Ersatzmittel zur Uzis der Opel?
Korrekt. Das ist nur nicht niedergestellt. Das ist so geheim, dass es keiner weiß.
Also so ein bisschen. Okay, also ich wollte mich jetzt gar nicht so an dieser Marke
Sie kommen jedenfalls in die Kontrolle und da ist jemand, der findet die, der guckt nur einmal drauf. Ja, nur ist ja gut. Der guckt nur einmal drauf und sagt sofort, ja, ein Zöllner könnt er, also ihr könnt vielleicht irgendwelche Geheimdienstler überlisten, aber ein Zöllner, der hat ein besseres Auge, ihr könnt am besten gleich rauskommen oder ansonsten soll ich erst reinkommen und euch suchen.
Und da kann ja Zöllner mitreden und sagen, der Mann hat einen Punkt.
Ja, aber ich find die Sache echt geil. Ich finde diese Kausalkette gut, weil das auch nicht so aufdringlich dargestellt ist. Sie huschen auf den LKW, es wird so beiläufig erwähnt, ach je, die Plane, die kriegen wir jetzt aber nicht mehr richtig zu. Und der Zöllner sagt schlussendlich, der Zöllner rettet sie erstmal und sagt, naja, also eher da unten ins Unglück, das kommt mal schnell raus hier, ich habe euch jetzt gefunden, ich habe da ein besseres Auge für, ab zu mir ins Büro. Und schleust die zu sich ins Büro.
Und er droht ihn ja mit dem Gammastrahlenscanner und sagt, das ist nicht gesund. Was stimmt im Übrigen.
Ja, ja.
Ja.
Gut. Angekommen im Büro vom Zöllner wird sofort philosophiert darüber. Also irgendwie, das hat mich sofort ein bisschen stutzig gemacht, dieser Zöllner, der ist irgendwie über die Beweggründe dieser Fahrt irgendwie schon relativ gut informiert, weil das Gespräch kommt relativ fix auf die Estonia.
Der ist auch sehr mitteilungsbedürftig.
Unglaublich mitteilungsbedürftig. Richtig, also es werden hier so ein paar Sachen, auch hier wird nochmal die niederländische Firma mit dieser Betonglocke erwähnt und dann werden einige Hintergrundinformationen auch nochmal aufgedeckt zu, was war die Estonia eigentlich, wo war die in Dienst gestellt, wem hat die gehört. Das ist ein relativ, war das jetzt hier schon? Ich glaube doch, ja, dass das hier schon war. Hier wird also mal klargestellt, dass das schon ein relativ altes Schiff war, dass da auch gewisse Bedenken sind, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist, von wem nach A, nach B und C und wieder zurückverkauft, eine Tochterfirma gegründet. Und das fassen wir jetzt nur kurz zusammen. Genau. Hört euch das selber ausführlich an, das ist jetzt hier zu viel. Und der Zollbeamte erwähnt, dass es ja für dieses Unglück bereits eine Generalprobe gab.
Genau.
Und zwar
die Schwesternschiffe.
Das Schwesternschiff, die
MS. Und wo kennt ihr das wieder her? Wir haben schon mal die Schwesternschiff-Theorie gehört.
Ich weiß nicht. War das das mit den Piraten? Nein, es war natürlich das mit der Titanic. Auch das ist, ich habe ja damals schon meine leichte Affinität zu dieser Materie, die habe ich ja in der Titanic-Folge schon preisgegeben. Auch das hier ist natürlich irre interessant, aber viel zu komplex, als dass man hier alles nennen könnte. Es gibt ein Schwesternschiff, die MS Diana 2. Die bereits 1993 fast gesunken wurde. Und darüber hinaus gibt es noch ein weiteres, und zwar ein polnisches Schiff, was in der gleichen Nacht tatsächlich auch gesunken ist. Das war die MS Jan Hevelius. Die MS Jan Hevelius ist ein legendäres Schiff für Leute, die sich mit der ganzen Geschichte oder die sich überhaupt mit der Materie ein bisschen beschäftigen. Denn die Hevelius, die war schon lange in Dienst und sie war von der Jungfernfahrt an ein Pannenschiff. Ständig ging auf dieser Kiste irgendetwas schief. Und es war ebenfalls in dieser Nacht 1993 ein starker Sturm auf See. Und während es die Diana 2 durch zwei extrem erfahrene Kapitäne noch geschafft hat, sich nach Trelleborg, glaube ich, zu retten und nicht gesunken ist, ist die Jan Hevelius jämmerlich versunken und genau, ja.
Es gibt das Gerücht, man nannte sie beide die Opels der Meere, aber es ist das unbestätigt.
Das hast du dir ausgedacht.
Das ist unbestätigt.
Die blauen Opels der Meere wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen aufdringlicher gewesen.
Das ist unbestätigt, das können wir so nicht sagen. Ich möchte kurz zu zwei Sachen kommen, die wirklich wahr sind. Und zwar, es gab ein geplantes Abkommen. Und zwar, man wollte um die Unglücksstelle der Estonia eine sogenannte Schutzzone errichten. Und diese Schutzzone sollte offiziell nicht mehr befahren werden. Und darüber haben sich mehrere europäische Staaten ausgetauscht. Und dieses Abkommen, was man geplant hat, haben alle unterschrieben, außer Deutschland.
Schau an.
Ja. Ein bisschen verwunderlich, weil die unterschreiben ja sonst alles. Und eine zweite Sache ist, es gibt einen Vorfall, der ist auch in den Shownotes vermachten Artikel mit drin. Es gibt eine Suche nach, eine Tauchersuche nach Beweismitteln, als die Estonia gesunken ist. Und dieses Bugshot wird geschlossen mit einem bestimmten Riegelsystem, das sogenannte Atlantikschloss. Und dieses Atlantikschloss hatte man gesichert. Und zwar hatte man es durch einen Taucheinsatz geborgen. Und dieses war an Bord mit mehreren anderen Sachen an Bord eines Helikopters. Und während dieses Fluges wird dieses Atlantikschloss aus dem Helikopter geworfen.
Jetzt bin ich ein bisschen baff, weil das wusste ich nicht.
Ja, dieses Atlantikschloss verschwindet für immer. Und
ja, das sind schon viele Zufälle, aber das wusste ich tatsächlich nicht.
Der Pilot hat wohl, es gibt nachher die Schilderung, der Heli war zu schwer und man musste etwas über Bord werfen. Und dann nimmt man natürlich eins der Beweismittel, nämlich das Atlantikschloss.
Von das größte also, Beweismittel, das ist eins der wichtigsten.
Ja, genau. Und das hat man dann über Bord geworfen. Jetzt die Frage, was Absicht, was Unwissenheit und so weiter. Auch da muss man immer ein bisschen aufpassen, auf welche Eisfläche man sich da begibt. Aber es ist schon ein interessanter Punkt, dass eins der wichtigsten Beweismittel, was die Sache hergibt, da über Bord geworfen wird und für immer mehr verschwindet.
Ja, zumal man eben auch sagen muss, es ist ja sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand für die Beweissuche und für die Ursachenfindung des Schiffsunglücks Estonia betrieben worden. Und wenn man sich das so, das Ganze sagt, könnt ihr euch einfach mal ganz normal den Wikipedia-Artikel durchlesen, der ist da schon bereits vollgestopft und man kommt relativ schnell. Nur alleine durch diesen Artikel, wenn man noch weiter einsteigt, wer weiß, wie weiter das noch geht, zu dem Schluss, dass die Ursachenfindung des Unglücks eigentlich eine große Geschichte von bahnbrechenden Behauptungen, anschließenden Beweisen und ebenfalls wieder vieler Dementi ist. Es gibt viele Aussagen, die auf dubiose Dinge schließen lassen, die hinterher von der gleichen Person wieder dementiert werden. Es gibt Beweisfindungen, dass nicht detonierte Sprengsätze am Bugshot der Estonia gefunden wurden und ein Physiker, der berechnet hat, dass das nur eine gezielte Sprengung gewesen sein kann und hinterher wiederum andere Leute, die das vollständig dementieren und sagen, das ist absolut Blödsinn, es wurde da gar nichts gefunden, es gibt keine Hinweise darauf und auch nichts deutet darauf hin. Das ist also schon recht interessant.
Ja, wir haben da sehr viele Punkte. Wir werden jetzt mal ein bisschen in der Geschichte ein bisschen vorwärts raffen und werden mal T-Rex seine besten Ansätze in Angriff nehmen. Und T-Rex seine besten Ansätze sind?
Wollen wir das mit dem Zöllner noch ganz kurz zwischendurch sagen?
Mach mal.
Denn der Zöllner, der Plauderbedürftige, der stellt sich plötzlich, also wirklich auch so mit diesem Haha, ich bin gar nicht der Zöllner. als einer der Geheimagenten heraus und Miles Davis erscheint mit der Uzi im Anschlag, ist klar.
Na, selbstverständlich.
Den Opel musste er draußen lassen.
Genau, die Uzi hat er dabei, den Opel draußen. So, den Opel hat er quer geparkt. Und jedenfalls kommt diese ganze Geschichte, die unterhalten sich, dann gibt es ein paar Resümees. Und wir spulen jetzt mal ein bisschen vor und kommen auf die besten Punkte, die T-Rex anbringt. Und zwar, ihm wird klar, Und Miles sagt, die wussten das von Anfang an. Es gibt ja wieder diese berühmten Erkenntnissätze. Also im Grunde sagt T-Rex, es musste eine Fähre sein. Es musste im Wasser enden. Es musste versenkt werden, weil am Ende ging es. Und dieser ganze Aufwand auch mit dem Betonsarkophag und so weiter ist nur dann denkbar, wenn es sich um ein strahlendes
Material handeln würde.
Und dann spricht man ganz schnell von zwei LKWs, die 40 Tonnen Plutonium geladen haben.
Richtig, die vom sogenannten Felix-Transport, Felix-Bericht
genau.
Angeführt werden. Man geht dann noch ein bisschen weiter in der Geschichte über geplatzte Plutonium-Deals. Hier dreht es sich aber ehrlich gesagt eher so um 30 Gramm bis 4 Kilo, wobei 4 Kilo schon eine enorme Menge
ja.
Hochreines Plutonium ist.
Ja.
Damit kann man eine ganze Menge Unsinn anstellen, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, ob es in dem Witz in der Folge genannt. Ich glaube, 100 Gramm reichen für eine äußerst schmutzige Bombe, gell?
100 ungefähr.
Gramm ungefähr. Gut, das soll jetzt keine Bastelanleitung werden, das insofern.
Also nur mal so, damit wir eine Vorstellung haben, ein 20, also wenn es zwei LKWs waren und wir gehen mal davon aus, dass auf jedem die Hälfte war, 20 Tonnen, dann ist es so, dass ein 20 Tonnen Plutoniumwürfel ungefähr so eine Kantenlänge von 1,80 hätte. Mhm. Also gar nicht so groß, wie man denkt. Es ist doch
ein, ja, es ist ein hochdichtes Material.
Material. Also man hätte da so 1,80 mal 1,80 so einen Würfel da stehen und das wären ungefähr 20 Tonnen.
Genau. Also am Anfang wird auch noch geredet über diesen Felix-Bericht erstmal von 40 Tonnen Kobalt 60. Und das ist eigentlich erstmal so die Geschichte. Und da könnte man ja, das könnte man ja dann und für eine schmutzige Bombe und tralala. Und hat vielleicht, das ist einer von Georgs Ansätzen, hat man vielleicht einfach den sogenannten Kollateralschaden beim Fährunglück in Kauf genommen, weil die Bombe am Ende in den falschen Händen wesentlich mehr Opfer gefordert hätte. Hat man hier einfach eine mathematische Abwägung getroffen.
Genau, und dann kommt man in so ein paar kleine Begriffsspielereien und dass Kobalt von Kobold kommt.
Richtig, Ian berichtet das wieder im Off. Genau. Finde ich übrigens äußerst interessant, weil Ian ab jetzt, genau ab diesem Moment, ab diesem kurzen Einspieler, wird Ian leicht irre. Das wird sich auch in der nächsten Folge noch fortsetzen. Der fängt irgendwie wild an zu kichern und der ist sich also irgendwo einer irren planmäßigen Besonderheit, die er wahrscheinlich mal ausgeheckt hat, ist er sich bewusst und freut sich riesig. Und tatsächlich habe ich das aber auch mal recherchiert, denn die Namensherkunft von Kobalt, die fand ich schon sehr interessant. Ich wusste vorher nicht, wusstest du?
Ich auch nicht, nein. Gut. Nein.
Und zwar ist das schon im Altertum bekannt gewesen. Kobalt wurde abgebaut und ursprünglich für Silbererz gehalten, bis man dann festgestellt hat, das lässt sich irgendwie gar nicht so richtig lösen und schmelzen. Und außerdem stinkt's und macht die Leute irgendwie krank, die damit arbeiten. Und dann hat man gesagt, das sind Kobolde gewesen, die das Silbererz aufgefuttert hätten und dann das minderwertige Kobalt hinterlassen hat, also eine Kobold-Hinterlassenschaft. Und dann kam es dann später durch diese historische Geschichte zur Benennung, durch den Entdecker, das ist ein schwedischer Wissenschaftler ja. gewesen, schwedischer Wissenschaftler, lustigerweise in Stockholm verstorben, auch das wird hier genannt. Und wie heißt er?
Georg Brandt. Also das finde ich aber eine hübsche Geschichte und die
Unheimlich.
Stimmt sogar.
Die stimmt, genau.
Und die ist sogar ganz hübsch. Und dann gibt es noch, ich fand auch die als Dartspieler natürlich die Darstellung über Wolfram sehr schön.
Und Nickel ebenfalls. Ja.
Und Nickel und so, also das fand ich alles ganz hübsch, aber es war so ein lustiger Einspieler. Ich glaube auch ein bisschen der Folgenlänge geschuldet, aber wir kommen jetzt mal so ein bisschen...
Ich muss wirklich nochmal auf Ians irres Lachen, wie er denn da verhext.
Genau.
Also er wird langsam, das hat mir wirklich gefallen.
Ja, das war gut. Es ist auch gut gespielt. Was er erwähnt, ist unter anderem, und das erwähnt ja Miles Davison dann, die Operation Hades. Übrigens eine realistische BND-Operation, wo man Plutonium aufgespürt hat.
Das waren die anfangs für mir.
Die 360 Gramm oder sowas. Also
genau.
Ist gar nicht, also klar, es ist eine Menge und es ist auch ein gefährliches Material. Und für den BND damals ein Riesenerfolg. Und so ein bisschen Akzeptanz gebracht in der Welt, diese ganze Operation Hades. Ja, dann spulen wir wieder so ein bisschen vor.
Plötzlich kommt Georg die Erkenntnis seines Lebens. Früher war ich jünger. Nee, das war es natürlich nicht. Sondern plötzlich sagte, wir reden ja momentan immer noch über Kobalt. Und plötzlich fällt Georg auf, Moment mal, Kobalt strahlt ja gar nicht. Ja, weil er kommt auch ganz klar, er nennt es auch nochmal, die Flecken auf die hellen Flecken auf dem Film, das ist eindeutig Strahlung, sowas hat er schon mal gesehen. Und plötzlich kommt es, das ist gar kein Kobalt, keine 40 Tonnen Kobalt, die wir da rangekarrt haben, sondern es ist unter Umständen eine ähnliche Menge hochreines Plutonium gewesen.
Und jetzt kommen wir auf etwas, was du schon erwähnt hattest oder zumindest angesprochen hattest, nämlich dass Georg oder T-Rex schon lange nicht mehr der Anfänger in diesem Business ist, sondern er ist schon näher am Agententum, als wir alle dachten. Nämlich das sehen wir jetzt. Er nimmt das Telefon in die Hand und wählt eine Nummer und sagt Authentifizierungsphase, was im wahren Leben so nicht stattfindet. Aber wir nehmen es jetzt mal für das Hörspiel so hin. Und dann ist Kim ein wenig irritiert und er bestellt sozusagen ein Pickup für zwei Personen. Und damit ist nicht das Auto gemeint, sondern das Aufsammeln.
Richtig. Und bei wem bestellt das?
Bei
Ned Mikler.
Wo wir herausfinden, es ist irgendwie eine bedeutendere Person, als wir bisher dachten. Yep. Wir kannten ihn als Pathologen, als Wissenden, als Reisenden, als
Psychologen,
Ägyptologen, als
Anhänger des Druidentums.
Ja, also wir kennen ihn als relativ breit gefächert, aber er ist wohl noch etwas mehr. Und jedenfalls
bestellt er die beiden zum Pickup in ein Café. Mhm. Und hier kommt nochmal ein lustiger kurzer Einspieler von Ian aus dem Off-Off, der sagt, der nennt den Namen des Cafés. Es ist Donnerstag, 16.66 Uhr. Aufgefallen?
Ehrlich gesagt nicht.
16.66 Uhr. Durchaus möglich, dass er damit 17.06 Uhr meinte. Aber soll ich die kleinen unnützen Wissenseinschübe
jetzt bringen? 17.06 Uhr ist schon wieder interessant, oder?
17.06 Uhr ist schon wieder interessant.
17 plus 6?
Ja, sind
23,
genau. Wäre eine witzige Idee. Ansonsten habe ich mich einfach mal wegen der wirklich ungewöhnlichen Formulierung von 16.66 Uhr, das habe ich mir auch gedacht, ja, könnte sein. Ansonsten habe ich noch so ein paar Hintergründe. Was könnte 16.66 Uhr sein?
Darf ich raten? 3 Sechsen?
Dazu kommen wir auch gleich. Genau, also es wäre die Möglichkeit einer Anspielung auf die 666, die Zahl und die Stunde des Antichristen. 1666 hat der Stahlhof, also die Niederlassung der Hanse in London, gebrannt. Tja, es könnte auch, ja, ich weiß es nicht, es könnte auch 16,66 gewesen sein, dann wäre es 16.39,6 gewesen. Es gibt auch die Sure 16, Vers 66 aus dem Koran noch, aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit, das dreht sich um Milchproduktion in der Kuh. Sehe ich also nicht so. Die Zahl des Tieres tatsächlich finde ich also die 17.06 Uhr-Theorie, finde ich witzig und dann auch noch verschlüsselt dargestellt. Geile Nummer.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Schön, dass du es entdeckt hast. Wir sind jetzt, ich würde sagen, hier beenden wir die Story und kommen mal in die Bewertung und
Es gibt noch eine abschließende Theorie auch zu der eingezeichneten Route. Die überlassen wir euch aber gerne zum Hören. Die ist interessant.
Wir haben auch eine per Instagram eine Zuschrift bekommen und sagen, die Leute kennen ja die Story dann schon. Und weil wir immer sagen, wir behalten das Ende offen, wir werden das beibehalten, weil wir glauben nicht, dass jeder es hört. Und selbst wenn die Leute es vorhören, vielleicht können wir den Leuten das Ende nochmal näher bringen und sie hören dann nochmal rein. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen, dass wir das nicht anpassen. Dementsprechend wird es demnächst aber doch Anpassungen geben, aber ich würde gerne die Story kurz zu Ende führen und ich habe, ja, geh mal in die Bewertung bitte, ich bin sehr gespannt.
Die Bewertung, die ist mal wieder ein bisschen durch meine persönlichen Affinitäten eingefärbt, aber die Folge kriegt bei mir tatsächlich 5 von 5 Punkten.
Also ich dachte, heute wird's passieren. Heute wird's passieren, dachte ich. Heute wird's passieren und es passiert nicht. 5 von 5 Punkten. Habe ich genauso gesagt. Und zwar, warum? 5 von 5 Punkten, ganz klar. 5 von 5 Punkten ist deshalb gegeben, es gibt gut und schlecht, das muss bei einer Story sein, die muss auch so sein. Ich finde persönlich gut, an dieser speziellen Folge, es gibt gute Spannung.
Ja.
Und es gibt aber auch dazu wenig Ortswechsel. Wir hatten schon so Folgen,
wo die sehr gesprungen sind.
Man hat hier an der einen oder anderen Stelle gerafft, aber das war durchaus dienlich. Das war gut. Die Story hatte einen guten Plot. Ja, sie hatte aber auch, und das ist negativ, sie hatte viel Plot und viele Daten. Also es ist eine Folge zum Zuhören und viel zum Abspeichern.
Richtig, aber ohne lange nervende Monologe.
Und selbst wenn man die Daten nicht mitbekommt im vielen Plot, selbst wenn sie einem im Kopf ein bisschen untergehen, leidet die Folge nicht. Ne, man kann sie zweites Mal hören und sie ist trotzdem noch gut. So, also jedenfalls 5 von 5 Punkten. Wir sind uns mal wieder einig zum Kotzen. Aber es ist eine geile und es ist eine windig, wendige Visier-Story, die mit offenem Visier durch die Geschichte rauscht.
Ja, absolut. Also cooles Teil, die ist super kurzweilig und ehrlich gesagt, ich habe auch schon öfter höhere Bewertungen vergeben, aber hier muss ich einfach sagen, es gibt keine einzige Länge in dieser Folge. Es gibt keine Position, an der man sagt, ach, nun mach da jetzt mal weiter. Ja, oder wo soll denn das jetzt hinführen? Oder könntest du mal aufhören zu sabbeln? Nein, gibt es einfach nicht. Hier ist von vorne bis hinten hervorragende Regiearbeit geleistet, hervorragende Sprecherarbeit und auch ein geiles Drehbuch oder ein geiles Buch geschrieben worden für toll, kann nur volle Punktzahl kriegen.
Genau so sehe ich das auch. Und somit sind wir am Ende der heutigen Folge und ich muss sagen, es war eine spaßige Folge, es war eine gute Folge. Und wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Finale des ersten Zyklus, um es mal so zu sagen. Wir waren heute bei Folge 28, nächste Mal Folge 29, 9-11, da werden wir uns wieder hören. Und da beenden wir sozusagen Zyklus 1 der Originalfolgen nach der ersten kleinen Unterbrechung. Aber es geht bei uns weiter und wir ziehen knallhart bis Folge 100 durch, das können wir euch versprechen. Auch wenn es kleine Änderungen gibt, aber das erwähnen wir, wenn es soweit ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns bewertet, teilt, erwähnt, weiterempfehlt, kritisiert, marginalisiert. Ihr könnt eigentlich mit uns machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr etwas macht, dann schreibt uns doch eine Nachricht. Wir würden gerne teilnehmen. Wir würden gerne eure Meinung hören. Wir würden das dann auch hier gerne verlesen. Jeder, der uns schon mal geschrieben hat, weiß, ich reagiere und er kriegt doch eine entsprechende Antwort. Und dementsprechend würden wir uns da freuen,
richtig,
wenn da mehr Beteiligung käme. Wir hätten da Spaß dran.
Wir freuen uns selbstverständlich auch über kostspielige Geschenke, aber eure Meinung ist uns tatsächlich wichtiger.
Geschmeide,
Plutonium,
was auch immer, um Gottes Willen. Aber das darf jetzt nicht falsch verstanden werden. Jedenfalls liked uns, teilt uns, was auch immer, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok und dementsprechend freuen wir uns, wenn wir euch wiederhören. Mein Name ist Markus Rusinski, es war eine wunderhafte, wahre Folge. Und jetzt hat die Ehre der Abschiedsworte mein Kollege Dirk Fenske.
Ja, auch von meiner Stelle nochmal vielen Dank. Wir freuen uns auf eure Zusendungen. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, traut niemandem, außer natürlich uns.
Und damit gehen wir in die Endmusik.
Ciao.
Zwei Typen in der Stadt, wo die Lichter blitzen. Auf den Straßen von Berlin, wo die Geschichten sitzen. Mit jedem Schritt, den wir gehen, lüften wir Geheimnisse, die im Schatten stehen. Berliner Geheimnisse, tief und verborgen. In der Nacht erzählen sie von morgen. Mit jedem Wort, das wir teilen, lass uns die Stadt und ihre Wunder. Bis zum Alex, die Ecken voller Leben. Wir graben tief, denn es gibt viel zu geben.